Also wir stehen hier im Moment auch so rein geografisch an einer der Ecken des neuen Loseparks, der vor einigen Wochen neu eröffnet wurde als der Zentralpark oder auch Central Park der Hafen City. Ist ein langer rechteckiger Park und genau wo wir stehen, ist eine der beiden Begrenzungsstraßen und die Blickrichtung, die wir haben, Blickrichtung Elbe übrigens, ist irgendwie gestört. Für einen rechteckigen, geraden Park, der da in die Richtung so und rechter Winkel so und hier wieder zurückläuft, ist da irgendwas Schräges drin. Es sind übrigens genau 30 Grad. Und sagen wir mal, diese 30 Grad sind an vielen Stellen das, worum es an diesem Punkt geht. Hafen City ist ein Prestigeprojekt, ist etwas, sowas erlaubt sich auch die große Freie- und Hansestadt Hamburg nur alle paar Jahrzehnte, ein komplett neues citynahes Quartier in ehemaligem Hafen- und Gewerbegebiet zu entwickeln. Auf der anderen Seite, da wo noch nichts steht, kommt noch ein Schulgebäude hin. Und dieses Schulgebäude wird auch durch diesen 30-Grad-Knick, auf den wir jetzt auch gerne uns mal ein bisschen zubewegen können, abgeschnitten. Das heißt, auch in dieser ganzen Bebauung, wo hier im Moment noch parkende Autos stehen, wird ein schräger Schnitt drin sein. Das heißt, es wird nicht so aussehen wie auf der gegenüberliegenden Seite, Haus an Haus, alles schön quadratisch praktisch gut, sondern eine Störung.
Sie sieht auch aus wie ein Weg, der im gerade 30-Grad-Winkel durch den Park führt und noch weiterführt und der aber auch begrenzt ist, links und rechts von Betonwänden, vielleicht einen Meter hoch. Nun die Frage danach, das hat ja jetzt hier auch etwas mit dem Erinnerungsort, dem Denkmal zu tun. Worum handelt es sich bei dieser Fuge?
Ich finde den Begriff ganz hilfreich. Fuge hat eigentlich gar nichts mit der Geschichte zu tun, über die wir gleich reden werden, weil der eigentliche Grund, warum das so aussieht, ist schlicht und ergreifend Flutschutz. Wenn man die Autos da unten stehen sieht, die sind vom Niveau her ungefähr so 5, 6 Meter tiefer als wir jetzt gerade. Hier, wo wir laufen, kommt das Hochwasser nicht hin. Da, wo die Autos stehen, kommt das Hochwasser hin. Und die Bebauung der Hafen City bedeutete auf jeden Fall auch, alles musste hochgesetzt werden. Und das Historische aber, das Erhaltenswerte, das, warum wir sprechen und reden, das ist auf dem Originalniveau geblieben. Deshalb ist diese Fuge ein tiefer Schnitt hier durch den Park, was in der Höhenlinie was mit dem Flutschutz zu tun hat. Und wir nähern uns jetzt dieser Mauer, die du gerade beschrieben hast, dieser 1 Meter hohen Betonwand und gucken mal in die Fuge rein. Und was wir hier sehen, ist eine Anmutung von Schotter und daneben ein gepflasterter Weg. Der gepflasterte Weg ist eine Konzession daran, dass man diese Fuge auch bitte begehen können soll und dass einen das auch nicht abschrecken soll, da lang zu gehen. In Neuengamme waren nach der Neugestaltung viele Wege nur geschottert. Das war dann gerade für ältere Menschen mit Rollstuhl sehr unpassend. Daraus hat man dann tatsächlich mal gelernt. Schotter deshalb, weil wir hier den Gleisverlauf des ehemaligen Gleises des Sackbahnhofs Hannoverscher Bahnhof haben. Wir befinden uns jetzt in der baulichen Ausrichtung, wie der alte Hannoversche Bahnhof war. Dort ungefähr war das Kopfgebäude, also da, wo die Fuge ausläuft, da, wo der Infopavillon steht. Hier liefen die Gleise raus und man sieht ja das Hauptbahngleis da drüben, was wir eben schon gehört haben, wo auch heute noch Züge fahren. Das war die Verbindung Richtung Süden, deshalb Hannoverscher Bahnhof. Er hieß auch mal Pariser oder Venloer Bahnhof, Hauptsache nach Süden über die Elbe. Einer der Fernbahnhöfe, der zur Zeit des Nationalsozialismus aber gar nicht mehr als Fernbahnhof in Betrieb war, sondern eine Sonderfunktion hatte. Man nutzte ihn als Güterbahnhof, man nutzte ihn aber auch als Truppentransportbahnhof und eben auch als Deportationsbahnhof. Von diesem Bahnhof sind 20 Deportationszüge zwischen 1940 und 1945 in die Konzentrations- und Vernichtungslager und Ghettos im besetzten Osten abgefahren.
Weiß man da auch, wie die Deportationen hier in Hamburg dann stattgefunden hatten? Also welche Menschen da vor allem betroffen waren und wo vor allem auch diese Züge dann hinführten?
Also das ist bei allen Zügen so weit wie möglich bekannt und erforscht. Es gibt für viele Züge weitgehend vollständige Deportations- und vor allem auch Todeslisten, weil das muss man sich klar machen, von den mehr oder weniger 8000 Menschen, von denen wir wissen, dass sie über diesen Ort hier aus Hamburg deportiert wurden, sind weniger als 10% lebend nach 1945 zurückgekehrt oder waren überhaupt noch am Leben. Und wir wissen zum Beispiel von der ersten Deportation, die ihren Ausgangspunkt 16. Mai 1940 nahm. Das war eine Maßnahme gegen Sinti und Roma in Hamburg, aber auch Bremen, Hannover und kleineren Gemeinden Norddeutschlands. Das war eine Aufgabe der staatlichen Kriminalpolizei. Die hat schon weit bevor es einen Nationalsozialismus gab, Zigeunerlisten, bitte das Wort Zigeuner ausschließlich als historisches Zitat mit Anführungszeichen zu verwenden. Es hat im modernen Sprachgebrauch nicht nichts verloren. Es wurden also in sogenannten Zigeunerlisten Menschen erfasst, die aufgrund ihres sogenannten zigeunischen Verhaltens als fragwürdig und später dann ab 33 als verfolgungswürdig und mit den Nürnberger Rassegesetzen als vernichtungswürdig erklärt wurden. Und diese Menschen wurden, nachdem sie über Jahre erfasst und entrechtet wurden, ähnlich wie jüdische Menschen auch in der Zeit, dann 1940 in Hamburg zusammengetrieben, erst mehrere Tage in einem Güterschuppen, einem Fruchtschuppen hier ganz in der Nähe, unter erbärmlichsten Bedingungen zusammengepfercht, bis man aller habhaft geworden ist. Es gibt von den wenigen Überlebenden furchtbare Schilderungen, was für Situationen für die Menschen in diesem Fruchtschuppen herrschten. Es sind viele schon, bevor sie Hamburg verlassen mussten, zu Tode gekommen. Es sind mehr oder weniger 900 Menschen in diesem Transport dann tatsächlich Tage später über die Gleise des Hannoverschen Bahnhofs in den Osten nach Belzec deportiert worden. Dazu muss man sagen, das ist auch eine ganz besondere perfide Geschichte. Die Sinti und Roma aus Hamburg und Norddeutschland wurden quasi als Zwangsarbeitervortruppe zum Aufbau des späteren Vernichtungslagers für die Juden Europas Belzec missbraucht und sind dann auch von dort aus weiter in verschiedene Ghettos und Lager gekommen. Die Gruppen wurden teilweise getrennt. Es kam ein großer Teil der Sinti und Roma im Endeffekt in Auschwitz zu Tode, wurden dort ermordet und ins Gas geschickt. Es sind einige, auch von denen, mit denen ich gesprochen habe, die überlebt haben, haben unter anderem Zwangsarbeit im KZ Mittelbau-Dora in Nordhausen im Harz leisten müssen, an der V2-Rakete mitarbeiten müssen. Es sind von anderen Deportationen teilweise auch Schilderungen überliefert. Wir wissen, Entrechtung und schließliche Entfernung der jüdischen Menschen aus der sogenannten deutschen Volksgemeinschaft verlief schrittweise und sie verlief immer unter Nutzung der Selbstorganisationen der jüdischen Gemeinden. Das heißt, die jüdischen Gemeinden wurden gezwungen, sich organisatorisch an den Deportationen zu beteiligen.
Jetzt sind wir ja hier die Fuge sozusagen runtergegangen und sind auf dem Weg, der den ehemaligen Bahnsteig, nehme ich an, repräsentieren soll. Neben uns der Schotter, der dann zeigt, wo mal die Gleise entlang gelaufen sind, von denen aus die Deportationszüge losfuhren. Hier am Denkmal am ehemaligen Hannoverschen Bahnhof. Das ganze Gebiet, das wird ja jetzt gerade aktiv bebaut. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier vorher eine Bebauung schon gab. Deshalb die Frage, wie lange oder warum existiert denn von diesem Hannoverschen Bahnhof absolut nichts mehr? Das ist ja hier eigentlich nur Brachland, wo die Hafen City drauf gebaut wird. Was ist mit diesem Bahnhof, nachdem es passiert?
Hier gab es auf allen möglichen Geländen über die Jahrhunderte unterschiedliche Nutzungen. Der Hannoversche Bahnhof, wie ich vorhin schon sagte, ist eine unabhängig von der NS-Geschichte einfach als Bahnfunktion eigentlich am Rand gewesen, spielte keine Rolle mehr, wäre früher oder später in irgendeiner Form sowieso weiter vielleicht aus der Nutzung genommen worden. Das Gebäude selber bekam durch die Bombardierungen Kriegsschäden und war so weit kaputt, dass man es dann irgendwann in der Nachkriegszeit gesprengt hat. Die Reste, die Gleise blieben immer und auch die Güterschuppen rechts und links am Rand blieben immer, weil tatsächlich eine Güterfunktion hier stattfand. Ich lebe seit den frühen 90er Jahren in Hamburg und ich erinnere mich noch, ganz früher konnte man noch irgendwelches Stückgut, so Einzelfracht, hier bei einer Spedition abholen und wurde benachrichtigt, kommen Sie an den Loseplatz und da Eingang können Sie es abholen. Und es stand hier eine riesengroße hässliche blaue Halle, die auf dem Bahngelände quasi auch die alte Bahnhofsform ein bisschen mit aufnahm. Die wurde von der Spedition genutzt. Der Gleisanschluss war praktisch, die Gleise lagen noch und, das ist eben das Besondere, ein Teil des tatsächlich alten Bahnsteigs ist weiter da hinten noch erhalten. Und da kann man mit Fug und Recht sagen, über diese Bahnsteigkante sind Menschen ihren letzten Schritt aus Hamburg rausgetrieben worden. Und das war ein Grund, dann dafür zu sorgen, dass das unter Denkmalschutz gestellt wurde. Der Zustand mit hier steht eine Halle und ein paar hundert Meter weiter war die billigste Tanke Hamburgs. Das war hier komplett Niemandsland. Ein paar hundert Meter weiter war der Zollzaun vom Freihafen. Also man war hier nur, wenn man wusste, was man hier wollte. Und dieser Zustand begann sich ab 2005 eigentlich zu ändern. Schon Jahre vorher hat die Rom- und Sinti-Union in Hamburg immer am Loseplatz ein Gedenken an die Deportation vom 16. Mai 1940 abgehalten, quasi auf einem Müllhaufen, also weil da war nichts und Schutt und Gestrüpp. 2005 wurde dann von der Stadt eine Gedenktafel gesetzt und im Zusammenhang der Setzung dieser Gedenktafel gab es unter anderem auch von Leuten aus dem Auschwitz-Komitee massiven Protest, dass es das ja wohl noch nicht gewesen sein kann. Gleichzeitig lag der Stadt seit 2001 ein Gutachten vor, das eben die maßgeblichen historischen Grundlagen, was ist hier an diesem Ort passiert, schon mal festgehalten hat von Linda Apel und Frank Bajor, denen ich unendlich dankbar dafür bin, dass sie das gemacht haben. Denn damit waren dann irgendwann Tatsachen geschaffen, hinter die man nicht mehr zurückkam. Und die Stadt hat sich mit NS-Gedenken eigentlich immer nur befasst, wenn man echt nicht mehr hinter Tatsachen zurückkam. Und hier gab es eigentlich erst so halbgare Pläne, den Park irgendwie als China Garden oder Ähnliches zu gestalten und sich vollkommen von der vom historischen Hintergrund zu entfernen. Dazu kam es dann mit der Unterdenkmalschutzstellung des historischen Bahnsteigs nicht mehr. Und genau diese Unterschutzstellung führt eben auch zu dieser Fuge, in der wir jetzt stehen. Und wenn man dann, wo wir auch weiterhin gehen sollten, Richtung Bahnsteig geht, wird man in jedem Fall mehr sehen als wir heute, weil das Ganze ist natürlich auch nach 11 Jahren bestenfalls zu einem Drittel fertig. Das meiste von Gedenkort Hannoverscher Bahnhof oder von Denkmal Hannoverscher Bahnhof ist noch gar nicht da.
Heißt das auch, dass die Fuge, auf der wir uns hier gerade bewegen, auch noch weitergezogen werden soll, sobald hinter der hier noch mit weiß-rotem Plasterabsperrungen, wie man sie von Baustellen kennt, dargestellt wird, dass dahinter Niemandsland ist, also Schotter, Wiese, Sand, wo sozusagen das nächste Quartier der Hafen City gebaut wird. Wird das dann hier weitergehen?
Also du kannst davon ausgehen, dass sowohl das Pflaster als auch der Schotter wird noch ein paar Meter weitergezogen. Der Beton endet tatsächlich hier, weil wir sind jetzt hier in einem offenen Platz. Du darfst dir vorstellen, ungefähr da, wo dieser etwas stabilere, nicht mehr Baustellenzaun ist, kommt später das Schulgebäude hin. Das heißt, hier wird dann auch ein fast intimer Raum entstehen. Und diese Sitzgruppe hier ist ganz bewusst schon ein allererster Teil des Gedenk- und Erinnerungsortes. Ich will das mal versuchen, ganz kurz zu skizzieren, wovon wir sprechen. Wir sprechen nämlich eigentlich von 4 Elementen. Das eine Element, durch das sind wir gerade durchgegangen, das ist die Fuge. Die verweist auf den Gleisverlauf und führt vom Park an diesen außerhalb des Parks liegenden denkmalgeschützten Ort. Der denkmalgeschützte Ort ist das zweite Element. Das ist das historische Gleis. Da gibt es eine Bahnsteigkante, die nachgewiesenermaßen genauso schon da war, als hier Deportationszüge abfuhren. Und hier an dieses Gleis werden Erinnerungstafeln an die annähernd 8000 Deportierten namentlich gestellt werden. Das wird sehr bald passieren. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Frühjahr hier die Tafeln und eine zentrale Erinnerungstafel haben werden, wo auch je nachdem, was die Bedürfnisse sind, Steine abgelegt werden können, Blumen niedergelegt werden können, die berühmt-berüchtigten Kränze. Es war uns in dem ganzen Prozess der letzten 10 Jahre wahnsinnig wichtig, dass die wenigen Überlebenden und ihre Angehörigen, Freundinnen und Freunde, einen Ort haben, wo sie an die erinnern können, die ja nirgends ein Grab haben. Man muss sich das klar machen, von den knapp 8000 Menschen, die hier weggekommen sind, von denen ganz wenige zurückkamen. Es gibt so gut wie nie einen Grabstein. Bei vielen weiß man noch nicht mal, wo sie überhaupt ermordet wurden. Ein weiteres Element, was wir noch überhaupt gar nicht sehen können, ist das Dokumentationszentrum. Das ist quasi am anderen Ende der Fuge. Im Idealfall soll Besucherinnen und Besucher irgendwann aus dem Park wahlweise auf das Dokumentationszentrum oder die Fuge stoßen und die laufen da vorne links, also aus der Fuge raus links, kommt dann irgendwann mal ein Dokumentationszentrum. Das sollte eigentlich schon 2011 eröffnet sein und da sind wir dann auch wieder in diesem Bereich, um den es die ganze Zeit geht, nämlich um wahnsinnig viel Geld. Das Baugrundstück für das Dokumentationszentrum war über Jahre ein Riesenthema. Kauft's die Stadt, wer kauft's? Welcher Teil des Grundstücks? Wem gehört was? Was wir haben, ist eine relativ verbindliche Planung, dass es dann irgendwann innerhalb der nächsten Jahre dieses Dokumentationszentrum dort hinten geben wird.
Wollen wir in die Richtung zum Dokumentationszentrum, ja. Zum eventuellen. Das Dokumentationszentrum, das ist ja jetzt noch ein leeres Baugrundstück am Losepark. Und du hast ja schon gesagt, 2005 war dann der Beschluss da und die Bereitschaft da, dass der Hannoversche Bahnhof, der ehemalige, ein Erinnerungsort werden soll an die deportierten Juden, Jüdinnen und Sinti und Roma. Das fällt ja in den gleichen Zeitraum wie die Eröffnung der Gedenkstätte Neuengamme, bei der sich ja auch Hamburg erstmalig mit dessen eigener Geschichte Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme gestellt hat und da eine Gedenkstätte errichten ließ. Wie liefen da jetzt die letzten 10 Jahre und überhaupt auch diese Bereitschaft in Hamburg, diesen Ort hier auch freizugeben für einen Gedenkort ab? Also wie passt denn das vielleicht in so eine Hamburger Erzählung der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte rein, wenn das gerade auch noch so in diese Zeit der Eröffnung von Neuengamme fällt?
2005 war mit der Eröffnung der neuen Ausstellung in den ehemaligen Lagergebäuden ein ganz zentraler Punkt. Die Entwicklung der Gedenkstätte Neuengamme war ein furchtbar zäher Prozess, der auch irgendwie vom kleinen Steinchen bis zum vollständigen Gelände ewig gedauert hat. Und du hast vollkommen recht, 2005 war dann ein ganz wichtiger Einschnitt, nämlich und insofern zum Jagen tragen und das über Jahrzehnte. Insofern können wir ganz glücklich sein, dass hier am Hannoverschen Bahnhof eigentlich nur bis jetzt 11 Jahre vergangen sind. Und 2005 war, naja, da wurde die Tafel dahingestellt. Und damit gab es dann eine öffentliche Anerkennung, dass da was ist. Erst 2007 war endgültig klar, es wird diesen denkmalgeschützten Bereich geben, es wird eine Fuge geben und man muss da irgendwas machen. Das Dokumentationszentrum war in dem Zusammenhang immer schon versprochen, sollte, wir werden uns auch dieser Ecke gleich nähern, eigentlich längst da stehen, hat aber immer nicht geklappt.
Und wenn man jetzt hier die Fuge entlang gegangen, zurückgegangen ist, nämlich auf die Brache und das große Bauloch, das jetzt hier besteht, inmitten der alten Speicherstadt, Gebäuden, in das eben das Dokumentationszentrum irgendwann mal reinplatziert werden muss, ist auf der rechten Seite ein Platz, der gepflastert ist mit Bäumen, Sitzreihen, also verschiedenen Stühlen und einem Containerbau, einem kleinen Containerbau, an dem auch darauf hingewiesen wird, was das für ein Ort ist oder werden soll, vielmehr, nämlich Denkpunktmal Hannoverscher Bahnhof und ein Containerbau, in dem schon an dem auch Informationen zur Geschichte des Hannoverschen Bahnhofs zu finden sind, Abbildungen, wie da auch das Bahnhofsgebäude ausgesehen hat. Und ein Bau, der geöffnet ist nach gewissen Öffnungszeiten. Das letzte Element des 4-Elemente-Gedenkortes.
Ja, das ist genau dieser lose Platz, sozusagen auf zwei Ebenen. Nämlich einmal ist es der ehemalige Bahnhofsvorplatz. Der Container ist ein Provisorium und soll die Zeit bis zum Dokumentationszentrum überbrücken. Die Stadt Hamburg hat sich nie gerne mit ihrer NS-Vergangenheit auseinandergesetzt. Ich bin noch groß geworden damit, dass solche Allgemeinplätze wie der Führer mochte Hamburg nie und ach, eigentlich war es hier alles gar nicht so und man war ja im Herzen eigentlich immer anglophil und also ein Kokolores und Blödsinn. Dann hat glücklicherweise in den 80er Jahren von linker Seite der Historiker Karl-Heinz Roth und andere mal eine Gegenthese aufgeworfen und gesagt, nee, Hamburg war tatsächlich ein Mustergau und hier war es besonders und hier wurde vieles vorexerziert, was woanders dann durchprobiert wurde. Seitdem ist da ein bisschen Bewegung reingekommen. Man merkt aber auch, es hat ganz viel mit personellen Traditionen zu tun. Es mussten erst ganz bestimmte Leute aus ihren Ämtern und aus ihren wichtigen Rollen in der Stadt ausscheiden, bevor man ein paar Schritte weiterkam. Ich sag mal, das, was einem vor 20 Jahren begegnet ist in der Verwaltung und in wichtigen Institutionen der Stadt, ist heute etwas ganz anderem gewichen, nämlich deutlich jüngeren Menschen, die nun auf einer anderen Ebene wieder sehr mühselig in der NS-Auseinandersetzung sind. Nicht, weil sie ein starkes Verweigerungs- und Ausblendungsinteresse haben wie ihre Altvorderen. Nein, weil sie einfach sowas von überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es geht, dass man sie permanent bei ihrem eigentlich vorhandenen guten Willen packen muss und ihnen überhaupt mal erklären muss, dass Hamburg nicht erst seit 2000 hier steht.
Dass Hamburgs Geschichte eben eine viel ältere ist und dass es da auch eine NS-Tätergeschichte gibt, an die erinnert werden soll, das wird hier vor allem in Zukunft im Lose-Park, nämlich an dem Denkmalsort Denkmal Hannoverscher Bahnhof möglich, der hier im Lose-Park am, man kann es so und so sehen, am Eingang des Parks eröffnet wurde, gegenüber vom Spiegelgebäude geht man den Park weiter durch, dann kommt man zu einem Spielplatz und zu einer U-Bahn-Station und zur Hafen-City-Universität, dass doch der Park genutzt wird, sieht man an den Radfahrern und den Joggern, die hier vorbeikommen und an einigen Leuten, die hier diesen sehr groß und offen gestalteten Platz des Gedenkortes auch für sich nutzen. Hier gibt es Sitzreihen, in denen man sich hinsetzen kann, sich auseinandersetzen kann mit der Geschichte oder aber auch einfach sich auf die umliegende Wiese legt und dem Rauschen der Blätter, dem Läuten der Glocken und den Quietschen der Züge, auch wenn das etwas bizarr ist, natürlich lauschen kann. Und in einigen Jahren hier gegenüber vom Platz kann man vielleicht auch dann endlich und hoffentlich die Ausstellung zum Hannoverschen Bahnhof und der Deportationsgeschichte Hamburgs sich anschauen. So ein weiterer wichtiger Ort des Hamburger Gedenkens an die eigene NS-Täterschaft. Dankeschön, Moritz.
Gerne.